Schlussspurt bei SOCA Fußball in Afrika. Die letzten drei Episoden vor dem Turnier. Und ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, dass diese Ausgabe heute zu Team Kamerun die vielleicht längste werden dürfte. Es gibt so viel zu berichten, so viel zu beleuchten, manches versteht man ja bis jetzt noch nicht. Es gibt so großen Streit zwischen den verschiedenen Lagern, so viele Meldungen, die sich kaum verifizieren lassen und allgemein wabert so viel um das Team herum. Es wäre schon ein kleines Wunder, wenn da jetzt sportlich plötzlich alles zusammenlaufen würde. Aber es ist der Afrika-Cup. Irgendwie wäre es ja auch typisch, wenn man trotz all dieser Voraussetzungen über sich hinauswachsen würde und um den Titel mitspielt. Was ehrlicherweise aktuell aber niemand so richtig glauben kann. Heute wird es darum gehen, die historischen Hintergründe dieses Streits zwischen Fußballverband und Sportministerium zu besprechen und das große Knäuel an Informationen mal etwas zu entheddern. Eine große Aufgabe, für die ich mir aber sehr gute Unterstützung geholt habe. Mit Expertin Oni Ladonette Ondessa, die ihre eigene Plattform Oniverse Sports betreibt, ist es mir gelungen, die sehr schwierige Aufgabe zu meistern, eine einigermaßen neutrale Beobachterin der Ereignisse zu finden. Man muss sagen, die Medien im Kamerun sind aktuell so richtig gespalten. Sie stehen in den verschiedenen Lagern und berichten dementsprechend auch mit einer gewissen Färbung über die Ereignisse. Also man merkt meistens relativ schnell, wer hier wem die Schuld zuschieben will und dass die Berichterstattung dann eindeutig pro des einen Lagers und contra des anderen ist. Jetzt hat Samuel Eto'o verkündet, dass nur noch Medien Zugang zum Team erhalten, die seiner Meinung nach die Wahrheit berichten. Fast schon amerikanische Verhältnisse, könnte man sagen. Aber mit Oni habe ich eine Journalistin gefunden, die sich nicht vor Ort mit den Protagonisten herumschlagen muss. Sie ist aktuell dabei, eine Sportagentur aufzubauen, die Sportler und Sportlerinnen im Thema Marketing und Außendarstellung unterstützt. Das ist in der aufgeheizten Lage gut für mich, weil sie sich nicht positionieren muss und somit frei von der Leber weg über die Dinge sprechen konnte. Let's go, die Folge zu Kamerun. Bevor wir in die ganz großen Themen eintauchen, erstmal Fakten zum Land selbst. Man würde es eher in Zentralafrika, denn in Westafrika einordnen. Fußballtechnisch gesehen spielt man in der Central Zone. Also zum Beispiel im Jugendbereich hat man in den Qualis für U17 und U20 Afrika Cup nicht die großen westafrikanischen Länder als Konkurrenz, sondern eher der Kongo und die Zentralafrikanische Republik. Etwa 31 Millionen Menschen leben in Kamerun und regiert wird das Land vom ewigen Präsidenten Paul Biya. Man kann ihn schon eher als Diktator sehen, der seit 43 Jahren, also seit 1982, an der Macht ist. Er hat auch ein großes Faible für den Fußball, logisch, dass er sich dann gerne auch mal einmischt. Aber allgemein muss man sagen, dass die Leute im Land müde sind. Er wurde gerade in den Wahlen erneut bestätigt, zum 8. Mal in Folge. Klar, das Fußballthema beherrscht gerade die Schlagzeilen, aber ich habe auch viele Kommentare gelesen wie: Diese Sachen sind mir egal, Kamerun hat ganz andere Probleme, vor allem Paul Biya. Also in der Bevölkerung gibt es jetzt nicht den riesigen Rückhalt, ist halt scheinbar ausreichend, wenn das Militär noch treu an seiner Seite steht. Aber ich will nicht wieder zu tief in die Politik rein, da gibt es wesentlich informiertere Menschen als mich, die diese Umstände wesentlich besser erklären können. Eine kurze Runde drehen wir noch, bevor wir auf den aktuellen Konflikt zu sprechen kommen. Wie war denn so die historische Performance von Team Kamerun beim Afrika Cup? Man ist wahrlich ein echter Gigant. Die Nation mit den meisten Titeln nach Rekordchampion Ägypten. Bereits 5-mal konnte man sich die afrikanische Fußballkrone aufsetzen. 1984, 1988, 2000, 2002 und 2017. Bei der Ausgabe im eigenen Land 2022 schaffte man es auf den 3. Platz. Zuletzt in der Elfenbeinküste schied man bereits im Achtelfinale aus. Kamerun ist einfach eine fußballverrückte Nation, die seit jeher eine dominante Rolle im kontinentalen Vergleich einnimmt. Aber wie der Erfolg verfolgt auch so ein wenig einen Machtkampf den Fußball seit Jahren. Denn auch dem großen Erfolg bei der WM 1990, dem vielleicht prägendsten Ereignis der eigenen Fußballgeschichte, ging Streit voraus. Denn eigentlich war der große Star Roger Milla längst zurückgetreten, kein Nationalspieler mehr. Der Präsident, damals schon Paul Biya, war aber großer Fan von Afrikas Fußballer des Jahres 1974 und es war quasi ein Befehl von ganz oben an Trainer Valeri Nepominashi, den 38-Jährigen zu nominieren. Biya griff auch selbst zum Telefon, um Milla zu überzeugen, in das Nationalteam zurückzukehren. Man könnte es als Geburtsstunde eines Streits sehen, der bis heute tobt. Denn aus Milas späterer Performance, die so etwas wie die Geburtsstunde des afrikanischen Fußballs im WM-Kontext war, zog die Regierung ihre Legitimation, immer wieder einzugreifen, wenn man der Ansicht war, der Verband bzw. der handelnde Nationaltrainer würde die falschen Entscheidungen treffen. Natürlich war es in der Retrospektive richtig, Mila mitzunehmen, aber was daraus entstand, wirkt eben bis heute nach. Dass sich Sportministerium und Fußballverband in Afrika öfter einmal streiten, das ist nichts Neues. Wir haben in der Zimbabwe-Folge über die FIFA-Suspendierung gesprochen. Wir sehen es gerade in Kongo-Brazzaville, wo ebenfalls schon länger ein erbitterter Machtkampf tobt. Es kommt aus den besonderen Konstellationen in vielen afrikanischen Ländern. Denn nicht immer zahlt der Fußballverband auch das Gehalt des Nationaltrainers und kommt für die Unkosten einer Länderspielreise auf. Während zum Beispiel der DFB riesige Sponsorendeals hat, aus Ticketeinnahmen und Medienvermarktung seine Erlöse zieht, hat man das in Kamerun eben nicht. Dort ist der Fußballverband chronisch pleite. Die Stadien gehören dem Staat, keine Einnahmen, keine großen Sponsoren. Deswegen übernimmt die Regierung die Kosten der Nationalmannschaft. Man bezahlt den Trainer und die Reisen. Also ein riesiger Streitpunkt, weil man sich dann oft davon ableitet, dass man ja mitbestimmen kann, wenn man auch zahlt. Das wiederum ist weder im Sinne der FIFA, die ja jegliche politische Einmischung ihren Statuten nach ablehnt, noch im Sinne des Nationalen Fußballverbands, der ja selbstständig agieren will. Es gibt so lange keine Probleme, solange eine Marionette der Regierung auf dem Posten des Verbandspräsidenten sitzt, denn dann arbeitet man Hand in Hand. Kommt aber so ein selbstbewusster, im Volk als Nationalheld verehrter und auf der Fußballwelt als globaler Star gefeierter Mann wie Samuel Eto'o daher, mit der klaren Vision, etwas zu ändern und um dieser ganzen Korruption und den undurchsichtigen Verbindungen den Kampf anzusagen, dann gibt's Streit. Dann kann man schon fast von einem Fußballkrieg sprechen, bei dem keiner klein beigeben wird. Eto'o selbst hat die finanziellen Mittel, um diesen Kampf auch einigermaßen auf Augenhöhe führen zu können und hat auch das Backing in der Bevölkerung, die ihn noch immer als den wichtigsten Botschafter des Landes im 21. Jahrhundert wahrnimmt. Und genau das ist eben im Dezember 2021 passiert. Eto'o setzte sich gegen Mitbewerber Saidou Mbombo Njoya durch, seinem Vorgänger, und wurde damit Präsident des Fußballverbands FECAFOOT. Und wahrscheinlich wurde auch schnell der Regierung klar, jetzt wird sich hier was ändern. Und es dauerte auch nicht lange, da gab es die ersten Maßnahmen. Seine Wahl fiel kurz vor die Austragung des Afrika-Cups im eigenen Land. Nationaltrainer war der Portugiese Tony Conceição. So kurz vor dem Turnierstart wollte und konnte Eto'o dann nichts mehr ändern. Aber es dauerte nicht lange. Direkt nach Turnierende wurde Conceição, damals eben noch von der alten Führung verpflichtet, abgesetzt und durch Eto'os Wegbegleiter Rigobert Song ersetzt. Das war jetzt kein Freundschaftsdienst. Song brachte schon auch die Qualifikationen mit und war 2017 ja bereits kurz für die unzähmbaren Löwen zuständig gewesen. Aber es war auch klar, hier steht jetzt ein Mann von Samuel Eto'o an der Seitenlinie. Nächster Schritt war die WM 2022. Als es zwischen Nationaltrainer Rigobert Song und dem Starkeeper André Onana das erste Mal so richtig krachte. Er suspendierte den Keeper noch während des Turniers und begründete es mit dessen Verhalten im Teamcamp und Training. Er wollte nicht auf die Anweisung des Trainerteams hören, sondern viel eher sein eigenes Ding machen. Man schloss im Nachhinein Frieden, auch vermittelt von Samuel Eto'o, aus dessen eigener Akademie André Onana ja stammt, bevor er damals zum FC Barcelona nach Europa gewechselt ist. Es beruhigten sich die Brandherde wieder ein wenig, man arbeitete auf den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste hin, bei dem wieder Onana an Bord war. Das enttäuschende Abschneiden mit dem Aus im Achtelfinale brachte das Fass zum Überlaufen und Rigobert Song wurde entlassen, beziehungsweise sein im Februar 2024 auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Sein Gehalt hatte übrigens das Sportministerium gezahlt. Und genau dort sah man die Zeit gekommen, sich wieder ein wenig Macht zurückzuholen und wieder größeren Einfluss auf das Geschehen rund um die Nationalmannschaft zu bekommen. Es war ein wenig Pause im Länderspielkalender, die WM-Quali ging erst im Juni weiter, also 4 Monate Zeit, um den Nachfolger für Rigobert Song zu finden. Man sollte meinen, man arbeitet zusammen, also Verband und Sportministerium, um den passenden Kandidaten zu präsentieren. Anfang April stellte das staatliche Organ dann aber Samuel Eto'o und seine Mitstreiter vor vollendete Tatsachen. Man hatte eigenständig einen Vertrag mit dem Belgier Marc Brice ausgehandelt, verkündete das auf den eigenen Kanälen. Die Antwort von Eto'o ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Auch auf den Verbandskanälen gab es nun offizielle Mitteilungen. Man sei überrascht von der Brice-Verpflichtung, man habe zeitgleich mit der Öffentlichkeit davon erfahren. Man kündigte auch an, Licht in diese Sache zu bringen. Aber auch das Image von Samuel Eto'o hatte in den Monaten vorher sehr gelitten. Er war in diesem Streit nicht länger der Good Guy, eine Vereinigung aus Amateurvereinen hatte ihn offen zum Rücktritt aufgefordert und auf schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in Finanzthemen auf Verbandsebene hingewiesen. CAF leitete Untersuchungen ein, auch der FIFA-Präsident sollte eingeschaltet werden. Zusätzlich gab es auch noch Videos von der WM 2022, als Eto'o einen Journalisten tätlich angriff, nachdem er ihn nach den Ausscheiden Kameruns ziemlich penetrant filmte. Die Amateurvereine riefen das Sportministerium an, einzugreifen. Ihr merkt, diese Eskalation jetzt ist wirklich nicht von heute auf morgen passiert. Aber wie ging es denn mit der Brice-Thematik weiter? Im Mai 2024 tauchten Videos auf, in denen sich Brice und Eto'o lautstark stritten und FECAFOOT veröffentlichte ein Statement, dass man in einer kurzfristigen einberufenen Sitzung die Entscheidung getroffen habe, Brice durch einen Interimstrainer zu ersetzen. Wohlgemerkt vor dessen ersten Spiel an der Linie. Man begründete es mit unangemessenem Verhalten von Brees und seinen Assistenten. Martin Ntungu wurde als Interimsmann benannt und es wurde sogar eine Pressekonferenz mit ihm angekündigt, bei dem der Kader für die WM-Quali-Spiele gegen Kap Verde und Angola benannt werden sollte. Wenig später die große Rolle rückwärts. Es hätte ein fruchtbares und einvernehmliches Meeting gegeben zwischen dem belgischen Coach und Eto'o und er solle nun doch Nationaltrainer bleiben. Natürlich gab es schnell Gerüchte, dass der angezählte Eto'o von höherer Stelle eingefangen worden sei. Auf der PK entschuldigte sich die Legende dann sogar öffentlich und sagte, dass eben viele Emotionen im Spiel gewesen sein sollen. Ein Satz in der PK lässt aber durchblicken, dass Eto'o nicht komplett überzeugt war von dem, was da gerade passierte. Ich bin ziemlich froh, mit dem Trainer gesprochen zu haben. Und wie ich ihm gesagt habe, haben wir Überzeugungen, daran werden wir nichts ändern. Wir haben 2 Jahre Zeit, um die beste Nationalmannschaft aufzustellen. Beide haben Überzeugungen, an denen sich nichts ändern wird. Und er sollte Recht behalten. Der Burgfrieden hielt nicht allzu lange. Schon im August meldete sich Brees wieder bei der Presse. Er sagte, es hätte die Androhung physischer Gewalt gegeben durch Verbandspersonal, als er sich über die Missstände in Sachen Equipment beschwert hätte. Dazu sagte er auch noch, dass es Drohbriefe an Spieler gegeben hätte, um sie vor den Spielen zu demoralisieren. Und man könnte diese Liste wirklich sehr lange fortführen. Es war einfach ein über die Presse ausgetragener Machtkampf. Es gab Versuche von beiden Seiten, die jeweils andere Seite zu diskreditieren. Auch im Jahr 2025 keine Ruhe, für niemanden. Eto'o sah sich plötzlich Anschuldigungen ausgesetzt, dass er das Geld für ein Testspiel in Russland in seine eigenen Taschen gesteckt hätte. So wurde ein Dokument an die Öffentlichkeit durchgestochen, das zeigte, dass in dem Vertrag zwischen dem russischen Fußballverband und dem kamerunischen Fußballverband als Zielkonto für die Testspielprämie, also bisschen was rund um die 700.000 Euro, ein Konto von Inhaber Samuel Eto'o Fils vermerkt war. Das Konto war in Katar zugelassen. Aber es gab dann auch wieder die Verteidigung, dass es gar nicht anders möglich gewesen sein soll, weil Zahlungen von Russland auf ein kamerunisches Konto, also etwa auf ein Verbandskonto, nicht möglich gewesen sein soll. Das Exekutivkomitee des Verbands sei zu jeder Zeit informiert gewesen. So soll das Geld innerhalb von 30 Tagen auf ein FIKA-Food-Konto weitergeleitet worden sein. Das Geld soll eingesetzt worden sein, um Matchboni für Spieler zu bezahlen und die Reisekosten zu decken. Es war das Vorgeplänkel für den Machtkampf um die Neuwahlen des Präsidenten im Dezember 2025. Eto'o führte dagegen ins Feld, dass man das Eigenkapital des Verbandes um 40% erhöht habe, dass man große Sponsorendeals mit MTN und Guinness abgeschlossen habe und dass Jugendprogramme vorangebracht worden seien. Das Sportministerium bzw. einzelne Vertreter schossen natürlich zurück. Einfach ein Machtkampf, der auf dem Rücken der Nationalmannschaft und eigentlich auf dem Rücken des ganzen Fußballs im Land ausgetragen wurden. Oni hat mir berichtet, dass das natürlich auch auf die sportliche Situation große Auswirkungen hatte. Ihr wisst ja, Kamerun ist in den WM-Playoffs an DR Kongo gescheitert.
Cameroon will be heading to Morocco with 5 wins in their last 10 games, 3 draws and 2 defeats. Unfortunately, this defeat actually cost us the World Cup ticket, but you know, I would say that was like the nail to the coffin because the draws as well did not help us in our campaign. In essence, I cannot really say the team has been performing or their performance has been going upward or downward because the atmosphere surrounding the team has been porous. It has been nothing to write home about. The conflict between the Cameroon Football Federation and the Ministry of Sport actually marred the team's performance, and it's even surprising that we qualified for the Africa Cup of Nations because I must say the tension was something that we haven't seen in years. This side, we know there are times that they wanted to travel and the team, there will be like confusion on where they're supposed to lodge, where the camping, their camping base is supposed to be. A lot of problem. You see the team traveling a day before the match, the team not having time to prepare or train before a game. So much issues has been plaguing this side. So much problem actually. And so I don't think it would be fair to say they have performed well or they have not been up to par in their last games.
Chaos, Chaos, Chaos. Besonders auf Auswärtsreisen gab es riesige logistische Probleme, die immer nur unter größtem Druck gelöst wurden. Ein Wunder eigentlich, dass man zu jedem Spiel angetreten ist. Aber die Saga ist ja noch nicht vorbei. Und mittendrin steckt auch ein Bundesliga-Profi, Christian Kofane. Der junge und sehr talentierte Stürmer von Bayer Leverkusen stammt aus der Akademie AS Nilan. Auch hier gibt es in den heimischen Medien Berichte, dass diese von Eto'o finanziert wird. Das habe ich bisher aber nicht verifiziert bekommen. Auf jeden Fall kann man sicher festhalten, dass Kofanés Berater Eric Depolo ein enger Vertrauter von Samuel Eto'o ist. Beide schauten sich im Stadion gemeinsam das CL-Spiel von Bayer gegen PSG an und auch sonst fällt auf, dass Depolo und Eto'o offensichtlich gut bekannt sind. Soweit ist das ja auch eher gut für einen jungen Spieler. Aber man kann das Gefühl bekommen, dass der Junge ein wenig als Spielball genutzt wurde. Eto'o wollte nicht, dass er unter Briest zur Nationalmannschaft reist. Es gab Einladungen im September und Oktober, doch die lehnte er ab mit der Begründung, dass er sich in dieser Saison auf die Werkself konzentrieren wolle. Soweit so gut. Dann kam aber die verpasste WM-Qualifikation. Ein sportlich harter Rückschlag für das Team und natürlich auch Coach Briest. Es blieb in der Woche danach ruhig, doch dann stand die Präsidentschaftswahl im Verband an. Am 30. November wurde Samuel Eto'o wiedergewählt für eine zweite Amtszeit und nur einen Tag später verkündete der Verband, dass Briest von seinen Aufgaben entbunden sei, also etwa 3 Wochen vor dem Start des Afrika-Cups. Vom Sportministerium war nichts zu hören. Alle waren plötzlich im Schwebezustand. Gilt das nun? Kann der Verband den Trainer entlassen, der einen gültigen Vertrag mit dem Sportministerium geschlossen hat? Wir können nur mutmaßen, was hinter den Kulissen in diesen Tagen abgegangen sein muss und wahrscheinlich immer noch abgeht. Aber Briest reagierte natürlich, wie es erwartbar war. Trotzig. Er wandte sich an die Presse, erklärte sich weiterhin zum Nationaltrainer. So kam es dann eben auch zu diesem seltsamen Umstand, dass plötzlich 2 Kaderlisten im Umlauf waren. FECAFOOT, der Verband, veröffentlichte direkt nach der Briest-Entlassung den finalen Kader, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Hier wird wohl die Triebfeder gewesen sein, dass man die Deutungshoheit und das Momentum nutzen wollte. Als neuer Nationaltrainer wurde David Pagou berufen, der zuvor beim einheimischen Club Coton Sport FC gearbeitet hatte. Hier dann die nächsten Schlagzeilen. André Onana, Vincent Aboubakar oder auch Éric-Maxime Choupo-Moting fehlten auf der Kaderliste des Verbandes. Dazu noch weitere Spieler der alten Garde. Die eine Seite verteidigte, das sind die Spieler, die uns zur WM hätten führen müssen. Es ist an der Zeit, einen Umbruch einzuleiten. Die andere Seite hielt dagegen. Alle Spieler, die nicht im Eto'o-Lager standen, wurden eiskalt rasiert. Half dann natürlich nicht, dass Briest seine eigene Liste an die Presse gab, auf der all diese Spieler aufgeführt wurden. Dazu hielt er die Presse ständig auf dem Laufenden, was denn der aktuelle Stand ist. Er sagte, er kriege niemanden von den Entscheidungsträgern im Sportministerium ans Telefon, er werde immer wieder vertröstet, ohne klare Antwort, was denn jetzt der endgültige Stand sei. Jetzt erst, diese Woche, hat er wieder ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass er weiterhin auf sein Ticket nach Marokko warten würde, er wäre schließlich weiterhin Nationaltrainer. Also hier ganz kurz meine Meinung. Er weiß ganz genau, dass er den Machtkampf verloren hat, dass er nicht mehr vom Sportministerium gestützt wird. Er will die Sache aber nicht still und leise auslaufen lassen, er will weiter Feuer legen und das Thema in der Öffentlichkeit präsent halten, um Eto'o und ein Stück weit auch seinem Nachfolger zu schaden. Aus seiner rein persönlichen Sicht kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen, wenn er jetzt aber so weitermacht, nimmt mein Verständnis dafür so langsam ab. Es ist übrigens auch ein Schreiben im Kamerun aufgetaucht, das zeigen soll, dass Marc Briest einer Abfindung von 65.000 Euro zugestimmt haben soll. Also es ist komplett wild und so richtig verständlich eigentlich nicht. Man kann nur festhalten, er ist kein Nationaltrainer mehr. Eto'o sitzt durch seine Wiederwahl fest im Sattel, hat neues Selbstbewusstsein und scheinbar auch so eine neue Machtfülle. Er ist mit seinem Coup durchgekommen, hat Briest entmachtet und die unliebsamen Spieler direkt mit. Ich sage euch ehrlich, dieses Gerücht mit dem, er will verhindern, dass Aboubakar Rekordtorschütze wird, halte ich für ein wenig aus der Luft gegriffen. Klar, er wird natürlich gerne selber Rekordtorschütze bleiben, so würde ich ihn schon einschätzen, aber hätte sich jetzt Aboubakar in dem Konflikt an seine Seite gestellt und sich gegen Briest ausgesprochen, dann wäre es nicht dazu gekommen. Und bei André Onana ist es so, dass er ja doch ein sehr streitbarer Charakter ist, sportlich sicherlich immer noch der beste Torwart Kameruns, aber willst du ein gesundes Mannschaftsklima und deinem Trainer keine Kopfschmerzen bereiten, dann ist es nach einigen Ausfällen und Fehltritten schon irgendwo auch verständlich, dass Onana nicht mehr dabei ist. Vielleicht gibt es hier aber auch irgendwann wieder einen Friedensgipfel und er kehrt zurück. Vorstellbar ist ja alles. Und zu Kofane, der reist jetzt doch zum Afrika-Cup. Klar, Briest ist ja nicht mehr da und der Fokus liegt dann eben nicht mehr nur noch auf Bayer. Der Junge kann da übrigens gar nichts dafür. Ich hoffe, er kann dieses Hin und Her gut wegstecken und sportlich frei aufspielen. Was bleibt abschließend zu sagen? Für mich sind beide Seiten Verlierer, die in einer gewissen Weise aber endlich mal dafür gesorgt haben, dass es ein wenig öffentlich wird, wie verrückt es hinter den Kulissen zugeht. Man hat sich da so ein wenig zum Gespött gemacht. Die Weltöffentlichkeit hat ihr gefundenes Fressen und kann den Afrika-Cup wieder als Chaos-Cup titulieren. Beide Seiten haben gegeneinander gearbeitet, statt zum Wohle des kamerunischen Fußballs. Da gibt's kein richtig und kein falsch. Am Ende gibt's Argumente für beide Seiten und wir waren nicht dabei, was wirklich alles hinter den Kulissen noch abgegangen ist. Schade drum, dass es diese Geschichte nun gibt, sie wird ausgeschlachtet werden und an Kamerun haften bleiben. Das Einzige, was dem Team nun bleibt, ist, sportlich über sich hinauszuwachsen, all die Nebengeräusche auszublenden und einfach zu performen. Das würde dann aber wieder Eto'o die Bestätigung geben, so wie Milan 1990 dem Präsidenten Paul Biya. Hoffentlich nicht dann wieder der neue Ursprung allen Übels. Die letzten Worte zu diesem Thema gebühren noch Oni.
Going into the AFCON in Morocco, honestly every Cameroonian will tell you or every Cameroonian would want the national team to actually win the AFCON. Because, you know, the last time Morocco hosted the Africa Cup of Nations, that was in 1988, Cameroon actually won that edition. And we have this thing with history where we want, you know, if something happened before, we want it to happen again, or we believe it can happen again.
Da ist es doch. Das, was wir brauchen. Sportliche Themen. Und in einer Gruppe mit der Elfenbeinküste, mit Gabun und Mosambik, da gibt's schon die Perspektive, dass man sich durchsetzen kann. Der neue Coach Pagu muss es eben schaffen, eine Wir-gegen-alle-Mentalität in die Mannschaft zu bekommen. Dann kann man aus so einer Chaos-Situation auch was Positives machen. Es erinnert irgendwie schon an das Chaos beim Team Elfenbeinküste 2024, als plötzlich der Trainer weg war, ein paar neue Gesichter auf dem Platz standen und alles zu klappen schien. Kommen wir zu der Mannschaft, die allen Widrigkeiten trotzen muss. Im Tor ist wieder der Mann gefragt, der immer gefragt ist, wenn Onana mal wieder aus der Nationalelf geworfen wurde. Davies Epassi. Er rutschte bei der WM 2022 ins Tor, als Onana sich mit Song überworfen hatte. Jetzt wird er wieder gefragt sein. Er ist Stammkeeper bei FC Dynamo in der ersten Liga Rumäniens. Mit 32 hat er schon einiges gesehen und erlebt. Er kennt die Situation. Bei ihm mache ich mir jetzt wenig Sorgen, dass ihn das alles komplett aus der Bahn wirft. Er hat seine Rolle, akzeptiert die seit Jahren, ist keiner, der groß in der Öffentlichkeit auftritt und sich dann im Nachhinein zu all dem äußert, was hinter den Kulissen so abgegangen ist. Er hat in der Nationalmannschaft seinen Kasten meistens sauber gehalten, hat sich noch keine größeren Schnitzer erlaubt. Natürlich ist er nicht so stark wie Onana, gerade nicht mit dem Fuß, aber er gibt dir Sicherheit und das wird für das Team gerade wichtig sein. Und Ruhe im Camp. Wir wissen noch nicht die Formation. Auf Twitter wird wild spekuliert. Wird es eine Dreierkette, wird es eine Viererkette? Wie sieht die Offensive aus? Egal wie viele jetzt hinten stehen, auf zwei Innenverteidiger können wir uns schon mal einigen. Weil Jean-Charles Castelletto nach der Nominierung wegen einer Verletzung gestrichen wurde, gibt es zwei Kandidaten, die noch bleiben für die Startelf. Christopher Wu von Spartak Moskau. Bei ihm hatte ich vor zwei Jahren noch die Hoffnung, er könnte richtig durchstarten. Hat mir bei Stadren eigentlich gut gefallen. Aber dann ging es bergab mit Verletzungen und wenig Spielzeit. Im Sommer ablösefrei nach Russland gewechselt. Dort habe ich jetzt nicht mehr viel von ihm gesehen, aber ich habe den Glauben noch nicht aufgegeben, dass er eigentlich ein guter, athletischer Innenverteidiger sein kann, der gerade in der Luft große Sicherheit ausstrahlt. Neben ihm dürfte Enzo Boyomo von Osasuna auflaufen. Er ist schnell, kann dadurch auch höher verteidigen und die Tiefe dennoch abdecken. Er antizipiert auch gut, verteidigt nach vorne und vereint vieles, was man von einem modernen Innenverteidiger erwartet. Er spielt gute Bälle hinten raus, für mich der Abwehrchef der Zukunft, den wir bald auch bei einem größeren Club als Osasuna sehen werden. Er ist eben auch gut geeignet, in der Dreierkette zu spielen, dann würde wohl noch Nuhu Tolo von den Seattle Sounders mit hinten reinrutschen. Wird es eine Viererkette, dann könnte Tolo auf links starten. Aber eine Alternative wäre auch Dalin Yongwa, Stammspieler bei Lorient in der Ligue 1. Ihm bescheinigen die Experten seit Jahren ein großes Talent, nur die endgültige Zündung hat es beim mittlerweile 25-Jährigen noch nicht gegeben. Er ist defensiv mehr als solide, nach vorne könnte sein Impact noch ein bisschen besser werden, also er garantiert dir in erster Linie eine dichte linke Seite. Auf rechts kann man mit Junior Chamadou rechnen, auch Stammspieler bei Stoke City in der Championship. Er wurde in England ausgebildet, dürfte offensiv etwas mehr Einfluss nehmen als sein Pendant auf der anderen Seite. Unglaublich schnell auf den Beinen, also wirklich so richtig, richtig schnell. Deswegen ist er bei seinen offensiven Läufen auch so schwer zu stoppen. Schaut euch mal sein Tor vom 1. November für Stoke an. Unglaublicher Lauf die Linie runter, krasses Tor. Einer mit Premier League Potenzial, erst 21 Jahre alt. Also er ist einer, bei dem man wirklich sagen kann, er steht für Aufbruch. Er wird auch bessere Zeiten im Kamerun-Trikot erleben. Gehen wir mal von zwei defensiven Mittelfeldspielern aus, dann ist Carlos Baleba natürlich der wichtigste Mann vor der Abwehr. Ihn dürfte wohl jeder kennen. Stammspieler bei Brighton, im Sommer scheiterte der Wechsel zu Manchester United öffentlichkeitswirksam. Seitdem wirkt er so ein bisschen gehemmt, hat auch Uni festgestellt.
We've also seen, you know, inconsistent performance from players like Carlos Baleba. Baleba, when he was called to the team, he was in form. He was superb. Many people hailed him as the midfield metronome. He had come and he was wearing the shoes well, and many were just celebrating him. But the recent games have shown that it's going downward. It's going downward. Since his transfer did not push through to Manchester United, since that time, we've not seen the best of Carlos Baleba.
Er muss wieder dieses Metronom werden. Seine Premier League-Saison war enttäuschend bisher. Er konnte nicht anknüpfen an das zugegeben auch wirklich verrückt gute Niveau der Vorsaison. Er hat es aber auf jeden Fall im Tank. Er ist ja auch einer der Stars dieses gesamten Afrika-Cups. Der 21-Jährige ist einer, der von diesem ganzen Chaos vielleicht sogar ein wenig profitiert. Er ist nicht ständig in den Schlagzeilen und im Scheinwerferlicht. Vielmehr wird auf Eto'o als auf ihn, einen der zwei Starspieler, geblickt. Vielleicht kann er das nutzen, um wieder stärker zurückzukommen. Neben ihm der nächste 21-Jährige. Ihr seht, das ist schon eine richtig junge, talentierte Mannschaft. Arthur Avom, auch von Loriot. Er holt sich gerne mal die Bälle tief ab, ist dann aber auch wieder in offensiven Halbräumen zu finden, ist nur 1,73 groß, mit kleinen, schnellen Bewegungen kann er sich gut aus engen Situationen lösen, sein Passspiel ist auch schon gut, vielleicht nicht super gut, manchmal hat er noch Unsauberkeiten dabei, aber das kaschiert er durch eine hohe Arbeitsrate, also hilft auch gegen den Ball viel mit. Insgesamt dürfte Baleba und Avom auf der Doppel-6 dafür sorgen, dass du eine gewisse Stabilität im Team hast und auch mit dem Ball Lösungen finden kannst. Bleiben noch 4 Plätze. Es bleibt Spekulation. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein 4-2-3-1 wird, in dem alle 4 vorne durchaus durchrotieren können. Es gibt viele sehr vielseitige Profile. Wenn das genutzt wird, kann man unvorhersehbar agieren und dem Gegner durch viele Rotationen für Unruhe in der Defensive sorgen. Gesetzt ist dabei natürlich der große Star des Teams. Eines der Gesichter des afrikanischen Fußballs, die auf Salah, Mané und Mahrez folgen werden. Brian Mbeumo. Und zum Superstar hat auch Oni etwas zu sagen.
One positive we can take from the entire team is the consistent performance from players like Brian Mbeumo. This player has actually scored one or most of the goals for Cameroon in the Africa Cup of Nations qualifiers and also stepped up during the World Cup qualifiers. So it's actually a positive from the team's performance in their last game.
Man hört eigentlich nur Gutes rund um den Spieler. Er soll sehr down to earth sein, keinerlei Allüren. Er will auf dem Platz liefern und daneben nicht für Schlagzeilen sorgen. Er könnte der Good Guy der Geschichte sein. Er hat unter Brice performt, hat sich aus den Spekulationen rausgehalten und keine Partei ergriffen. Bei Manchester United ist er auch ordentlich reingestartet, steht aktuell bei 6 Treffern in 16 Premier League Spielen. Aktuell ist er sogar sehr gut in Form, hat den von den Fans gewählten Spieler des Monats Award erhalten. Auf ihn wird es ankommen, auf sein Tempo, auf seine Kaltschnäuzigkeit, auf seine Läufe hinter die Kette. Guter Linksfuß, der lieber über rechts kommt, Brian Mbeumo, the stage is yours. Um ihn herum, entweder in der Rolle als hängende Spitze oder als 9, wird auch Karl Etzaiyong beginnen. Einer der Shootingstars der La Liga-Saison. Steht in 12 Spielen für Levante bei 5 Toren. Gerade der Start war richtig, richtig gut. Er wird die Lücke von Aboubakar schließen. Ein unglaublich physisches Profil mit einer guten Antizipation und keiner Angst. Das zeichnet ihn aus. Er geht dahin, wo es wehtut, riskiert viel, um das Tor zu machen. Der Hype um ihn ist dieses Jahr gestartet. Er soll auch auf dem Radar großer Clubs sein, aber erstmal steht der AFCON an. Er ist 1,81 groß, spielt aber trotzdem manchmal bei Levante in der Zielspielerrolle, kann aber auch der bewegliche Stürmer in der Doppelspitze sein. Auch auf ihm ruhen die Hoffnungen, dass trotz aller Schwierigkeiten im Verband eine neue goldene Generation heranwächst. Und es ist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass neben ihm dann Christian Kofane von Leverkusen als Starter aufläuft. Der hat so einen raketenmäßigen Schnellstart hingelegt, ich denke, das überrascht den 19-Jährigen manchmal selbst. Ein halbes Jahr in der zweiten spanischen Liga haben ausgereicht, um Bayer zu überzeugen, dort dann schnell in der Vorbereitung Victor Boniface in der Hackordnung überholt und die Schickverletzung für Eigenwerbung genutzt. Er ist ein sehr beweglicher Stürmer, der sehr viel arbeitet, ein gutes Gespür hat und trotz seiner 19 Jahre schon eine sehr starke Entscheidungsfindung hat. Bei Bayer ist er so wichtig, dass sie ihn nun sogar länger da behalten wollten und ihm einen Privatjet sponsern, um direkt nach dem Leipzig-Spiel nach Marokko zu jetten. Kofane ist einer der besten Rookies der Bundesliga-Saison und es macht Spaß, seine Entwicklung zu verfolgen. Hoffen wir mal, dass die Wirrungen in seinem Umfeld ihn nicht beeinflussen, aber er hat eigentlich alles, um beim Afrika-Cup schon jetzt ein Starter zu sein. Und die letzte Position? Der Trainer hat mir hier die Wahl etwas leichter gemacht. Er hat Christian Basogok zum neuen Kapitän ernannt und ich kann mir nicht vorstellen, dass er den erfahrenen Flügelspieler dann nicht auch starten lässt. Er war 2017 schon beim Titelgewinn dabei, soll in der jungen Mannschaft ein wenig die Zügel in der Hand haben, Spieler für Al-Ogdod in Saudi-Arabien, hat dort auch alle Spiele gemacht auf beiden Flügelpositionen, also da wird er auf jeden Fall diese nötige Flexibilität in der Offensive mitbringen. Er war schon in China, in der Türkei, in den USA, also er hat viel gesehen, auch schon chaotische Jahre im Nationalteam. Er dürfte eine gute Wahl als Kapitän sein, also die Offensive mit Mbeumo, Etzaiyong, Kofane und Basogok, das klingt schon vielversprechend. Meine letzten Worte zum Kader, klar, das Chaos steht über allem, welche Auswirkungen wird es haben? Aber blickt man da mal tiefer rein, dann ist das ein mit großen Talenten gespickter Kader. Die Abwehr kann nicht mit der Qualität der Offensive mithalten, hier könnte die Achillesferse liegen, aber wenn man eben einen richtig guten Spirit entwickelt, dann steckt schon die Qualität für eine Überraschung in diesem Kader. Zu guter Letzt die besondere Geschichte, die diesmal auch ein wenig ein Fischen im Trüben ist. Denn die Nominierung von Arnaud Maël Kamdem kam komplett aus dem Nichts. Dann gingen sofort die Social-Media-Einträge los. Wie kann man einen Spieler, der in der 6. brasilianischen Liga spielt, nominieren? Was ist da los? Und so richtig hat sich das immer noch nicht aufgeklärt. Ich habe es zwar geschafft, an die Nummer des Spielers zu kommen, wir haben auch kurz geschrieben, aber als ich ihn gefragt habe, wie er denn überhaupt nach Brasilien gekommen ist, war seine einzige Antwort, es ist eine lange Geschichte. Die wollte mir dann nicht erzählen, vielleicht kriege ich hier irgendwann noch meine Antwort. Aber wir halten fest, er spielt tatsächlich in Brasilien. Im Jahr 2025 hat er für Sport Sinop gespielt, einem Team, das unterhalb des nationalen Ligabetriebs aktiv ist. Also bis zur vierten Liga wird über das ganze Land verteilt gespielt, danach wird es nach Regionen aufgeteilt und es gibt da eben unterschiedliche Systeme. Eine sechste Liga in diesem Sinne gibt es nicht. Wir halten nur fest, er spielt unterhalb der vierten Liga in der zweiten Liga des Mato Grosso-Ligensystems. Klar kann man jetzt ja vielleicht als sechste Liga sehen, aber das Niveau variiert halt unglaublich von Region zu Region. Es gibt auch eine Übersicht, aus der hervorgeht, dass er in seinen 4 Jahren in Brasilien schon für 9 verschiedene Vereine gespielt hat. Auch die habe ich ihm geschickt und er hat mir bestätigt, dass die Infos richtig sind. Also lange war er in Brasilien nie an einem Ort. Seitdem er 2021 von seinem Jugendclub Renaissance de Ngumo nach Südamerika gegangen ist. Doch wie kam der Verband denn überhaupt auf ihn? Er ist ein ehemaliger U20-Nationalspieler Kameruns und guess what? In seiner Zeit dort war der heutige Nationaltrainer Pagadou Teil des Trainerteams. Er sieht ihn als verlässlichen Spieler, der über ein gutes Passspiel verfügt und der ihm scheinbar eben bestens in Erinnerung geblieben ist. Übrigens ist seine Zeit bei Sinop auch schon wieder vorbei. Er ist aktuell ohne Club, aber so eine Afrika-Cup-Nominierung sollte da ja Schwung reinbringen. Geht man auf das Facebook-Profil von Namdem, dann findet man dort ein Bild aus dem Jahr 2018, als Pagou ihn im Training ganz genau beobachtet. Also die Verbindung zwischen beiden scheint ziemlich eng zu sein. Ich bleib dran an der Geschichte, wie das alles zusammenhängt, aber natürlich musste ich jetzt einmal kurz zusammenfassen, was bisher alles bekannt ist. Damit beenden wir auch die wohl längste Vorschau-Folge und wir sind gespannt, wie es bei Kamerun weitergeht. Uganda und Marokko to go. Bis bald. Ciao, ciao.